Der ganze Podcast hat die Bezeichnung positioniert. Und daher liegt es auf der Hand, dass auch inhaltliche Episoden sich mit der Positionierung beschäftigen werden. Heute soll es in einem Interview mit Eva Fitzig um Positionierung gehen. Eva und ich haben uns vor längerer Zeit schon unter einem LinkedIn-Post kennengelernt und haben verschiedene Perspektiven zur Positionierung ausgetauscht. Wir haben danach immer wieder mal telefoniert und gezoomt und festgestellt, dass wir durchaus das gleiche Ziel erreichen möchten, aber mit verschiedenen Methoden auf verschiedenen Wegen. Und daher kann es für dich interessant und spannend sein, unterschiedliche Wege kennenzulernen und unterschiedliche Perspektiven zu erfahren, die mit dem Thema Positionierung zu tun haben. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Positioniert. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, Eva, wir zwei haben ja vielleicht verschiedene Positionen zum Thema Positionierung. Wie kommst du denn zu deiner Position zur Positionierung? Was ist überhaupt dein Thema?
Position zur Positionierung klingt schon mal sehr gut. Ja, meine Position. Vielleicht sage ich noch ganz kurz, warum ich darüber überhaupt, warum das mein Thema ist. Im Endeffekt hatte ich dir schon mal erzählt, ich habe einen Hintergrund als Kommunikationsexpertin, ich habe ganz, ganz viel PR gemacht und da war es tatsächlich so im Kern meine Aufgabe, in aller kürzester Zeit Journalisten ja ein Thema zu verkaufen. Nichts anderes machst du im Endeffekt als PR-Frau. Ne? Du hast deine Kunden, die du vertrittst und willst idealerweise deine Kunden in die Medien bringen, egal was. Und Journalisten sind kein besonders geduldiges Völkchen. Ich auch nicht, bin es aber inzwischen geworden. Das heißt, du hast wirklich ganz wenig Zeit und musst das, was du darüber bringen willst, sei es ein neues Hotel oder irgendeine andere Info, in aller Kürze und möglichst prägnant und schmackhaft rüberbringen. So. Und das war im Prinzip das, was ich, mein Kollege sagt immer, wir waren da an der Front, was wir da getan haben. Also habe ich da auch schon gelernt, in das Herz der Dinge hineinzugucken und wirklich zu schauen, was ist denn so die Essenz von etwas und wie kann ich auch diese Essenz so verpacken, dass es für den anderen spannend ist. Das ist das, wo ich herkomme. Und mir ist dann ganz oft begegnet und meinen Partnern auch, so haben wir uns dann zusammengefunden bei Luke und Polly, dass das irgendwie etwas ist, was viele nicht tun, dass sie gefühlt das Pferd, Wortwitz als Reiterin, von hinten aufzäumen, dass sie erst eine schicke Website entwickeln, einen tollen Flyer machen, irgendwelche Dinge, die dann, und dann, genau, so war das dann auch in unserem alltäglichen Job, ja, wir haben dann irgendwie gesagt, Mensch, hier, guckt mal, das sind die Infos, könnt ihr vielleicht uns als Kunde übernehmen, da ist die Website, da ist ein toller Flyer, hier ist das Produkt, macht doch mal damit was. Und dann haben wir uns das angeschaut und haben festgestellt, da ist gar kein roter Faden, das versteht überhaupt niemand, wo ist da das Herz, wen spreche ich da überhaupt an? Und das ist im Endeffekt auch das, was wir jetzt machen, wenn es um Positionierungsarbeit geht, ja, dass ich glaube, dass es immer irgendwo darum geht, den Menschen im Herzen zu erreichen. Natürlich bin ich auch Coachin, da geht es mir auch immer ganz stark um die Gefühle und was steckt eigentlich dahinter. Also ich glaube, das ist so gesamt mein persönlicher roter Faden. Ich gucke gerne ins Herz von Dingen und Menschen und gucke einfach ja hinter ganz, ganz tief rein, wo ist da die Essenz, wo ist da der Kern. Und das ist für mich auch die Positionierung, dass ich weiß, was ist wirklich das, was steckt dahinter, wo ist da meine Essenz, egal ob es ein Unternehmen ist oder eine Personal Brand und für wen tue ich das auch?
Das heißt, Gefühle und das Herz dahinter, das ist mal eine spannende Metapher. Aber du hast vorher gesagt, das Verpacken der Essenz, das fand ich auch sehr komprimiert. Mhm. Ist es das?
Das ist es tatsächlich, weil im Endeffekt, im ersten Schritt geht es immer darüber, überhaupt zu wissen, was ist denn eigentlich die Essenz, ja, wo ist da der Kern, nicht des Pudels, sondern vom Unternehmen oder von dem, was ich anbiete, wo ist da wirklich der Kern Und wie verpacke ich das dann? Also, ne, das ist natürlich, da kommt dann auch ganz viel hinten nach. Da ist dann das Storytelling und ein Messaging und die ganzen schönen Marketingbegriffe. Dann kannst du eben auch wirklich anfangen, Marketing zu betreiben, wenn du eben wirklich so dieses Herz erarbeitet hast. Aber ohne das, ja, nochmal Herz, ist dann auch tatsächlich etwas oft sehr herzlos. Und ich glaube, die Menschen sind heutzutage schlau genug, dass sie dann auch spüren, machst du etwas nur, um etwas zu verkaufen? Weil, also verpackst du das einfach nur cool? Oder ist da wirklich ein Herz dahinter? Ja, und ich glaube, die großen Marken, die haben es halt früh geschafft, genau das rüberzubringen, ja, egal ob es jetzt bei Nike oder so ist, so dieses, du willst auch etwas bewegen, just do it, mach's einfach, egal ob du Leistungssportler bist oder einfach nur privat. Also die Marken, die wirklich andocken, die haben es immer schon geschafft, etwas bei dem Gegenüber auszulösen. Und das ist ja im Endeffekt, was du machen willst. Ja, nicht umsonst hat der Thoma ja auch gesagt, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und das habe ich halt oft in der Praxis erlebt, dass Menschen etwas entwickeln, Unternehmen, auch Einzelpersonen, weil sie von sich aus gehen. Und da vergessen die halt ganz oft, interessiert es überhaupt irgendeine Sau auf gut Deutsch? Ja, wer ist denn das, den ich da erreichen will und was bewegt den im Endeffekt?
Na, das verstehe ich teilweise.
Ja.
Es ist ja immer so, also wir zwei, vielleicht für die anderen, die so zuhören, haben uns ja mal auf LinkedIn kennengelernt und haben unter diversen Posts immer unsere jeweilige verschiedene Perspektive zur Positionierung gepostet. Das Thema mit dem Herz, da habe ich nachher vielleicht auch noch eine kleine Geschichte dazu, aber ich bin natürlich zunächst mal gelernter Ingenieur, gehe die ganze Sache vielleicht sehr viel, ich würde nicht sagen kühler an, aber analytischer, ja. Also nicht so herzlich, sondern eher analytisch, wenn man mal so ein Attribut davor setzen sollte. Und wenn wir mal bei Nike, du hast das gerade als Beispiel gesagt, oder verschiedene andere Beispiele, die so Menschen gefühlsmäßig ansprechen, weil die Marke halt so positioniert ist. Am Ende haben sie aber doch auch praktische Klamotten und Schuhe. Also sprich, hätten sie kein richtiges Produktportfolio, würde das auch nichts bringen.
Das ist richtig.
Da frage ich mich, was war zuerst da? Waren zuerst die Turnschuhe da und die Shirts und die Trainingsanzüge? Oder, und ist dann die Marke geworden und wird das nicht alles ein bisschen von hinten aufgezäumt tatsächlich? So marketingtechnisch, so nach dem Motto, guck dir doch an, wie die erfolgreichen Marken das machen. Aber die meisten unserer Kunden sind doch gar keine erfolgreichen Marken. Das sind ganz kleine Firmen, die so den Start in die Selbstständigkeit gehen oder so ein ganz kleines Business haben, also mit ein paar Leuten sozusagen, nicht zu vergleichen mit Nike und mit Apple. Und ist denn überhaupt die Idee von Nike und Apple und, keine Ahnung, Mercedes und Google transportierbar auf ein kleines Unternehmen mit 2, 3 Leuten? Ich finde es schwierig.
Verstehe ich, Heiko. Und genau, wir haben ja schon länger so einen kleinen Battle auf LinkedIn laufen und ich finde das total toll, weil nur von unterschiedlichen Perspektiven, finde ich, kann man auch lernen. Und ich glaube tatsächlich, bei allem, wo wir uns immer so ein bisschen ja hin und her battlen und auch immer kontrovers diskutieren, sind wir tatsächlich doch einer Meinung im Endeffekt, weil auch ich finde es richtig, Dingen auf den Grund zu gehen und zu analysieren, ja, also nur aus dem Gefühl heraus würde ich meinen Prozess auch nicht beschreiben. Also auch wir haben einen stringenten Prozess entwickelt, der aufeinander aufbaut. Und du hast natürlich in 2 Punkten total recht. Es muss nicht jeder Apple werden oder Tesla oder Nike, um authentisch und stimmig zu sein und eine Message oder etwas, was einen selber bewegt und wo man sagt, das ist Marke, das muss nicht immer gleich groß sein. Ja, also ne, auch ich glaube, dass es ganz viel darauf ankommt, zu verstehen, worum es mir geht, was an dem, was ich anbiete, und da kann ich wirklich auch für mich als Einzelunternehmen das machen, worum geht es mir, und eben ganz wichtig, und ich denke, da sind wir auch sehr deckungsgleich, für wen mache ich das überhaupt? Ja, also auch wirklich zu verstehen, wer ist denn so mein Wunschkunde? Zielgruppe hört sich dann auch immer so technisch an, aber eben, wen möchte ich idealerweise mit meinem Angebot erreichen und für wen habe ich da auch die richtige Lösung? Und da sind wir bei dem, was du auch sagst. Ich kann nicht, also ich glaube, Marken, und das, ich habe jetzt gerade kein gutes Beispiel im Kopf, vielleicht fällt dir sogar eins ein. Ich denke, es ist durchaus schon passiert, dass Marken am Reißbrett entstanden sind, weil schlaue Köpfe sich da eben genau angeguckt haben, was machen denn die großen Marken gut und wie funktioniert das, und dann kupfere ich das ab und dann kommt da aber ein Angebot, was all dieses große Versprechen durch Werbung, durch ein schickes Logo, durch irgendwelche coolen Slogans, was weiß ich, aber dann nicht gehalten werden, ja, also dann verlierst du die Leute auch wieder, also du musst schon auch im Angebot liefern. Ja, also, und das Angebot, damit meine ich, einmal muss es verständlich sein. Und ich glaube, habe ich deine Arbeit auch verstanden, dass ganz klar ist, was bekommt denn mein Kunde von mir? Was kann der denn von mir erwarten? Und das muss glasklar sein. Und dann muss das für den Kunden auch einfach Sinn machen. Oder wie siehst du das? Also wenn ich ein Angebot habe und mein Kunde kann das aber gar nicht gebrauchen, dann habe ich doch auch wieder was falsch gemacht.
Das ist der Punkt. Also ich sehe da schon eine unterschiedliche Herangehensweise, wobei sicherlich beide Wege valide sind. Also ich mache mir mal so eine kleine Skizze nebenher. Und ja, jetzt ist mir sozusagen der Kopf und das Herz, habe ich jetzt mal unterschieden.
Ja.
Und wenn du jetzt eher dich über das Herz der Sache näherst, dann würde ich sagen, nähere ich mich eher über den Kopf der Sache. Mhm. Und im Kopf entsteht die Nützlichkeit, im Herz vielleicht das Gefühl. Und ich glaube, wenn ich jetzt beginne, irgendwas zu machen, muss ich zuerst mal einen Nutzen erzeugen. Also es muss für den Kunden nützlich sein. Und wenn er dann auch noch ein gutes Gefühl dabei hat, dann kauft das.
Richtig.
Und ich habe ab und zu mal den Eindruck, aber vielleicht bist du da nicht ganz so verschärft unterwegs, das wirst du bestimmt noch aufklären, dass viele so Markenbotschafter, die eher aus der Marketingperspektive kommen, das Gefühl ganz groß ansprechen wollen, aber dann nicht liefern können. Oder der, den sie beraten, die bauen dann zwar eine blumige Marke auf, du weißt, was ich meine.
Ja, ja, total.
Haben dann aber kein nützliches Produkt. Und dann habe ich schon öfters erlebt, dass ich dann zwar eine tolle Website habe, einen tollen Slogan habe, eine tolle Markenbotschaft habe, alles stimmig, und trotzdem verkaufe ich nichts. Warum? Weil ich keinen Nutzen für den Kunde stifte. Das, was der im Kopf sagt, warum brauche ich das überhaupt? Und das, finde ich, ist wichtig.
Also da an der Stelle, auch wenn, wenn ich halt auch vielleicht als Coachin so sehr darauf achte, was für ein Gefühl soll beim Kunden entstehen, haben wir tatsächlich eine Übung im Rahmen unseres Prozesses. Wird dir wahrscheinlich gefallen, hoffe ich doch. Die heißt nämlich Kopf-Herz-Analyse. Also von dem her, auch da sind wir tatsächlich nicht weit auseinander. Im Gegenteil, also wir haben eben auch an einem Schritt in unserem 7-stufigen Prozess die Kopf-Herz-Analyse, wo es genau eben darum geht, dass wir auch wir gucken, was ist denn der rationale Nutzen? Ja, also was sind die Facts and Features, und also sowohl vom Angebot, vom Produkt, also manchmal ist es auch eine Dienstleistung. Wir arbeiten auch mit ganz vielen, die einfach ein Dienstleistungsangebot haben und kein haptisches Produkt in irgendeiner Form. Also was ist hier das Nutzenversprechen? Was ist vielleicht auch das Nutzenversprechen von mir? Also wir betreuen ja auch beispielsweise Coaches, die rausgehen wollen, die so das Gefühl haben, gehe ich das mit der Schrotflinte raus? Ich kann ganz viel, aber so ganz klar, wo ich mich unterscheide, habe ich noch nicht herausgearbeitet. Und da kommt es dann auch oft raus, warum bin ich genau der Richtige? Was ist so das, was ich besonders und anders mache als andere? Und das transportieren wir dann aber in ein Gefühl, ne? Also du hast ja so Nutzen, ganz praktikablen. Und was soll dabei dann, und das ist vielleicht dann die Coaching-Denke, was soll da beim Kunden entstehen? Ne? Was passiert bei dem, wenn irgendwie, keine Ahnung, die Versicherung besonders genau ist, besonders umfassend, dass du einen ganz anderen Service kriegst, zuvor schon abgeholt wird? Was entsteht dann bei dem Kunden dadurch? Und da gehen wir halt ganz tief rein, aber will meinen, der Kopf, die ganze Analyse, auch so, was macht denn vielleicht auch der Wettbewerb anders, da bin ich ganz bei dir, das muss schon auch durchdacht sein, nur aus dem Gefühl heraus geht nicht. Und da kommt, glaube ich, auch das, was du vielleicht ein Stück weit meinst, ich kann keine Marke nur am Reißbrett entstehen lassen und einfach durch schicke Slogans und ein tolles Logo und alles flashig, wenn da egal was nicht dahinter steckt, wenn da kein Produkt dahinter steckt, wenn da aber auch keine vielleicht Ehrlichkeit dahinter steckt. Ne? Das ist das, was ich meine. Beim Kunden kommt an, ist das wirklich das, was du bewirken willst? Ja, also entweder, weil du, keine Ahnung, da diesen Schlagwort Purpose, weil du wirklich einen Purpose hast, den du da reinbringst, oder weil du das Produkt aus wirklich einem ganz konkreten Nutzen heraus entwickelt hast. Also ich denke, du kannst da einem Kunden kein X von U vormachen. Wenn das einfach nur schick und toll und flashy und marketingmäßig ist, bin ich bei dir, glaube ich, auch nicht, dass das Erfolg haben wird, weil dann, ja, das ist einfach nicht echt.
Ich war ja viele Jahre Unternehmensberater und komme da vielleicht ein bisschen aus der Welt der sehr rationalen Wirtschaft, also sehr, sehr viel im B2B-Bereich gemacht. Und da wäre natürlich, da versucht man mit allen Mitteln rationale Entscheidungen zu treffen. Schon der Einkauf und die Trennung von Bedarf und Einkauf und so weiter.
Ja.
Soll Rationalität reinbringen. Und deswegen bin ich tatsächlich natürlich auf den Nutzen aus. Mhm. Aber ich glaube auch ganz ehrlich, dass es wichtig ist, den Nutzen ganz oben hinzuschreiben. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass wenn der Nutzen dann klar ist, dann hinterher Marketer kommen, und das ist für mich gar nicht abwertend gemeint, das ist für mich eine tolle Disziplin, die diesen Nutzen dann schön verpacken sozusagen, eine schöne Geschichte draus machen, eine Website dazu bauen, ein Farbspiel draus machen, whatever. Bloß, wenn ich das Produkt als solches nicht definiert habe, dann eire ich als Marketer auch rum. Ich weiß dann gar nicht, was soll ich denn jetzt eigentlich verpacken? Und du hast vollkommen recht, gerade bei Dienstleistungen, und da komme ich vor allen Dingen her, ist es oftmals nicht so einfach, Produkte zu bilden und deren Nutzen für den Kunde dann halt auch
greifbar zu
beschreiben.
Machen.
Ja, das kriegen die Anbieter häufig nicht hin.
Ja.
Und dann kann der beste Marketer, der nur so einen Haufen bekommt, aus diesem Haufen auch keine tolle Geschichte machen. Der braucht halt auch präzise, abgetrennte sozusagen Bausteine so. Und das sehe ich ein bisschen als mein Thema der Positionierung, diese Produktbildung. Mhm.
Da wird total. Ich würde nochmal dich an der Stelle fragen, also im Kreis zurückmachen zu dem, wie du eingestiegen bist. Was für dich was für dich Positionierung bedeutet und was dahinter steckt, weil ich finde ja immer, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass das Wort ja tatsächlich sehr sperrig ist. Und für viele Menschen auch gar nicht so ganz verständlich ist, was bedeutet das denn eigentlich? Und wie erklärst du deinen Kunden, was das ist und warum sie das auch unbedingt brauchen?
Ja, also in aller Kürze sage ich, für mich ist, aber du hast zunächst mal vollkommen recht, jeder verwendet das Wort anders. Also meine Interpretation ist auch nur meine Interpretation. Für mich ist es die Klärung der Frage, was bietest du an? Oder was leistest du, was bietest du an, was ist dein Portfolio, dein Angebot, dein Produkt und so weiter. Das ist für mich Positionierung im Zusammenhang dann mit der Zielgruppe. Aber ich beginne tatsächlich mit dem Produkt, und für mich ist Positionierung, sein Produktportfolio zu finden. Ja, das ist für mich die Geschichte, und zwar nur die Beschriftung. Ich sage, wenn einer Nudeln anbieten möchte, dann steht auf der Schachtel am Ende meines Prozesses einfach nur drauf Nudeln. Ja, wegen mir auch. Macaroni, also eine spezielle Art von Nudeln oder, keine Ahnung, Cannelloni. Aber nicht der Werbespruch dazu und nicht das Farbspiel dazu und nicht, ob da ein Fenster drin ist, dass ich reingucken kann auf der Verpackung. Bei mir steht nur Cannelloni oder Spaghetti. Das ist meine Arbeit. Ich versuche, diese Produkte rauszuarbeiten, sehr präzise. Und dann kann Marketing-Expertinnen und Experten kommen und können sozusagen das Ganze schön machen und verpacken. Und deswegen glaube ich, auch meine Positionierung ist ein Teil der Strategie und nicht des Marketing. Das ist mir auch sehr wichtig. Denn ob ich als Unternehmen Autos herstelle oder Füllfederhalter oder Telefone, das ist eine strategische Entscheidung. Und wie ich die dann verpacke und schön mache und auf welchen Kanälen ich das promote, das ist eine Marketingentscheidung. Auch wichtig, aber aus meiner Sicht nachgelagert.
Absolut. Also da bin ich tatsächlich bei dir. Ich finde das Bild mit den Nudeln, ich versuche jetzt mal den Unterschied herauszuarbeiten, wie wir das Thema angehen. Ich glaube nämlich, dass, oder was ich so in meiner Praxis mit unseren Kunden bisher erlebt habe, kommen da Leute und die sagen, also ich habe da was, wir haben da was ausgedacht. Das ist länglich und ist erstmal hart und bekommt dann irgendwie eine andere Form und ist total lecker, kann aber auch gesund sein. Und wir haben da lange dran getüftelt, weil wir nämlich genau wissen, dass wenn man das richtig macht, dann schmeckt das viel besser und macht länger satt und bla. Und dann sagst du so, was soll das und wozu brauche ich? Also steigst schon irgendwann aus, weil die beschreiben, wie lange sie daran getüftelt haben und was man da alles mit kochen kann und hin und her. Und im Endeffekt ist es irgendwie, ich sag mal, eine Spaghetti aus nachhaltig angebauten Kichererbsen, die noch fair und was weiß ich was, ja. Und kein Mensch versteht es. Das ist eigentlich, ne, auch jetzt vielleicht Dinkelspaghetti sind oder Kichererbsenpasta. Aber unsere Arbeit, und vielleicht ist das irgendwie die Kichererbsenpasta für Menschen, die Glutenunverträglichkeit haben und die besonders schnell zuzubereiten sind, besonders schmackhaft. Ich weiß es nicht. Also noch irgendwas Besonderes. Und wir gehen dann tatsächlich eben rein. Also auch wir gucken, also auch bei uns steht dann vielleicht danach auf dem Label Kichererbsenpasta, Bio-Kichererbsenpasta, so, ja. Nur wir gehen dann nochmal rein und sagen, okay, wieso bist du damit gestartet, dieses Produkt zu entwickeln? Wir arbeiten ja auch viel mit jungen Unternehmen, also jetzt Startups vielleicht nicht unbedingt, sondern schon die Leute, die ein bisschen mehr wissen, wohin sie wollen, die schon erste Erfahrungen mit ihrem Produkt gemacht haben, aber dann an der Stelle ankommen, wo sie merken, irgendwie geht es jetzt nicht weiter oder wir hatten uns mehr Erfolg verhofft und wir verstehen nicht, warum die Kampagnen nicht fliegen beispielsweise. Und dann gucken wir da eben auch nochmal genau rein. Also Analyse ist bei uns auch ganz groß geschrieben. Und oft genug erlebe ich, dass Menschen, die, egal ob sie eine Dienstleistung haben oder auch wie in dem Fall jetzt diese Kichererbsenpasta, die haben einen Grund, warum sie das in die Welt gebracht haben. Ja, so wie du auch einen Grund hattest, warum du jetzt nicht mehr der Unternehmensberater bist, sondern Leuten gerade im B2B-Bereich hilfst, eben ganz klar auf ihr die Kiste zu schreiben, was das Angebot ist. Ja, das hat ja einen Grund. Und bei mir genauso. Und ich glaube halt schon, dass wenn man da reingeht und sich nochmal anguckt, warum bist du angetreten, in Anführungsstrichen die Welt zu verändern, dass da eine ganz große Kraft auch drin steckt, herauszufinden, was macht das denn einzigartig und auch anders, als was die anderen machen. Und deswegen fangen wir da tatsächlich an und dröseln den Prozess raus, bevor wir dann eben auch zu dem Thema gehen, was ist denn wirklich der Nutzen und die Mehrwerte von dem, was ich da tue. Ist ein anderer Approach als deiner. Hat sicherlich seine Berechtigung auf eine andere Art, ja, also weil die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, sind oft auch Unternehmen oder Marken, die das Gefühl haben, ich will irgendwas bewegen, ich will was anderes machen in der Welt und das ist auch der Antrieb und den wollen wir tatsächlich auch gerne mit in den Prozess hineinnehmen, weil da ganz viel Kraft drin steckt für eben den USP, die Mehrwerte, um auch wirklich dann auch idealerweise die Kunden zu finden, die genauso ticken, ja, die auch diesen gleichen Glauben an etwas haben.
Na, verstehe. Also ich habe auch tatsächlich Kunden, die, ich nenne es immer gern so, aus sehr idealistischen Gründen auch ein Geschäft betreiben, um es mal salopp zusammenzufassen, weil man an irgendeiner Stelle die Welt verbessern möchte. Und ich habe gerade bei diesen Kunden festgestellt, dass sie sehr, sehr große Probleme haben, ein Produkt, welches für den Kunden nützlich ist, zu bilden. Also gerade die unterstütze ich nicht, in ihr Why nochmal reinzugehen, weil das kennen die schon gut genug. Und da sind die den ganzen Tag drin zu Hause und haben blumige Gedanken, ich sag's mal so, und die auch vollkommen löblich sind, nicht falsch verstehen. Aber sie kriegen am Ende einfach nichts verkauft, weil sie am Ende auf ihrer Schachtel nichts draufschreiben können, von dem der Kunde sagt, das ist für mich nützlich. Und dann gelingt da tatsächlich mein Ansatz ganz gut, mein kühler, ingenieurmäßiger Ansatz, sag ich, ja, ihr legt deine Ideologie auf die Seite, alles deine Frage nach dem Why, nicht in meiner Session. Hier geht es einfach nur um die Frage, was willst du ganz konkret liefern, wo ist der Nutzen für deinen Kunden? Da habe ich eine spezielle Methodik, kann ich nachher noch kurz was dazu sagen. Und dann kommt die dabei raus. Und dann sind die immer ganz erleichtert, dass sie sozusagen in ihrer blumigen Welt, ja, diese entwickelt haben, in ihrem Why, dann mit einmal zeichnen sich Konturen ab, die werden immer schärfer, mit einem was ein Produkt dabei, was man dann beschriften kann, was man verkaufen kann, kann man ein Preisschild dranhängen und alles sowas. Weil ab und zu tut es mir richtig leid, dass diese idealistisch getriebenen Unternehmerinnen und Unternehmer einfach kein Geschäft machen.
Das ist richtig. Ja? Und das ist auch tatsächlich, das ist zum Beispiel, genau, ja, das ist auch tatsächlich das Why, mit dem wir ein Stück weit gestartet sind. Weil wir, also ich habe beispielsweise einen, und ich finde es übrigens wieder, wir haben wieder einen ganz typischen Heiko-Eva-Diskurs, was ich großartig finde, weil ich immer feststelle, dass wir die Dinge unterschiedlich ausformen. Wir haben ja, haben ja unterschiedlichen Background und gleichzeitig aber das Gleiche wollen und auch irgendwo die gleichen Dinge tun. Denn bei aller Blumenwiese, und ich bin da total bei dir, es hilft nicht, wenn ich nur, du nennst es blumig, wie auch immer man das bezeichnen möchte, das reicht nicht. Also da bin ich total bei dir, ohne dass du dann wirklich in knallharte Nutzenversprechen gehst und ganz genau weißt, was dein Produkt leisten kann und auch leisten soll, wirst du nicht verkaufen. Da bin ich total bei dir und mir tut es genauso leid, dass man dann eben tolle Produkte erlebt und dann oft eben mitbekommt, Mensch, das ist so geil und das ist so eine, das wird wirklich von vielen Menschen die Welt verändern. Wieso fliegt das nicht? Und da habe ich tatsächlich auch ein Beispiel von zwei Burschen, die ganz tolles Brett entwickelt haben. Das ist so Küche im Prinzip, smarte Technologie für die Küche.
Wie es mit dem smarten Küchenbrett weitergeht und warum es am Ende doch noch eine Erfolgsgeschichte wird, wie man den Kundenwunsch tatsächlich identifizieren kann und an welcher Sache der Kundenwunsch festgemacht werden kann und was das Problem von vielen Dienstleistern ist, darum soll es in der nächsten Episode gehen. Zu der lade ich euch recht herzlich ein. Klickt am besten gleich durch und hört euch den Teil 2 meines Interviews mit Eva Fitzig an.